Simon, ich gucke jetzt gerade in den Bildschirm und sehe dich und einen merkwürdigen Hintergrund, diese nicht die Tapete, sondern dieser Vorhang. Was ist das?
Mei, ich bin hier in München.
Nein, bitte keine Dialekte nachmachen, ich bin ganz allergisch.
Grüß dich. Ja gut, ich hör auf. Ich bin in München und ich bin in einem Hotel mit dem anderen Ole, mit Katzen-Ole.
Hä, kann Ole uns jetzt hören?
Nee, der ist gerade Essen holen. Den habe ich rausgeworfen, damit er uns zwei Hübschen nicht stört. Weil mit zwei Olen, mit zwei Oles in einem Raum, ich glaube, das würde mein zartes Gehirn einfach zur Kernschmelze bringen. Aber wir sind in München, weil er heute Abend einen Auftritt hat und mit Arthur Weigand diskutiert, dem großen deutschen Publizisten. Und sie werden über die Frage der Wehrpflicht diskutieren.
Ey, wir haben es wirklich heute beim Podcast, ich schwöre, ich kenne ja dein Thema schon, du kennst meins.
Ich kenne dein Thema nicht.
Nee, stimmt eigentlich. Und ich kannte dein Thema vorher bis vor zwei Minuten auch nicht.
Ja.
Aber es ist mal wieder einer dieser Momente, der ja bei Aufrechte Demokraten fast schon zum Programm gehört, dass unsere Themen perfekt zueinander passen. Ist crazy.
Okay, ich bin gespannt.
Und jetzt auch noch Ole mit der Nummer, du wirst gleich merken, ist der Hammer.
Heftig. Naja, und ich dachte mir, ich kann mir das nicht entgehen lassen, weil ich auch schon mit Arthur Weigand diskutiert habe, und zwar im Haus der Bundespressekonferenz. Das war im Januar. Das war nur aber vor quasi Journalisten, die in dem quasi in diesem irgendwie KorrespondentInnenverband von, also quasi irgendwie aktiv waren, und die haben quasi eine exklusive Einladung bekommen. Das waren dann irgendwie 10 internationale KorrespondentInnen, von denen wir diskutiert haben. Und wir haben uns schon auf Twitter irgendwie nett unterhalten, Arthur Weigand und ich.
Ja, die nette Unterhaltung auf Twitter, wer kennt sie nicht?
Ja, ja. Und er hat auf jeden Fall mal gesagt, irgendwie Ole Nyman und ich, wir wären Nationalisten, weil wir würden uns ja nur um Deutsche kümmern und nicht um OsteuropäerInnen. Und das ist natürlich einfach, genau das ist unsere Position. Also da hätte er das einfach sehr gut verstanden. Wirklich Gratulation an Arthur Weigand. Und dann bin ich gestern halt nach München gefahren. Dann haben wir gestern ein Community-Treffen gemacht hier in München mit der Heißer Papa-Community. Und das war wirklich phänomenal. Wir waren im Hirschgarten. Wir haben Hirsche gefüttert mit Möhren und Äpfeln. Und es war einfach komplett genial. Wir waren in der Sonne. Jemand hatte eine Gitarre dabei. Wir haben die Internationale gehört.
Wie viele Leute kommen denn da so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Gestern waren 40 da.
Krass. Ich würde niemals in meinem gesamten Leben auf ein Fan-Treffen gehen.
Nicht mal bei Heißer Papa.
Ja, okay.
Naja, und es war wirklich cool. Und dann haben wir noch Auferstanden aus Ruinen gesungen. Also wirklich die komplette Tour. Und dann haben wir gestern Abend gestreamt, heute gestreamt. Und deswegen bin ich in München. Und das erklärt auch den Vorhang hinter mir. Weil wir sind in einem Hotel, was sehr, nun ja, farbenfrohe Vorhänge hat. Genau. Dein Hintergrund ist aber auch neu und anders. Den kenne ich auch nicht.
Ach so, ich bin bei einem Freund.
Ah, okay. Sehr schön. Sehr schöne Wandfarbe und Deckenfarbe. Steht dir sehr gut.
Dankeschön.
Dankeschön.
Was, also, wer will zuerst anfangen?
Wer will zuerst anfangen? Ich würde sagen, ich fange an.
Ich bin auch neugieriger, was dir widerfahren ist. Weil dieses Panel, was du uns jetzt vorstellen wirst, war crazy. Du hast ja, glaube ich, schon angekündigt letztes Mal, oder?
Ich glaube, ich habe es angekündigt. Ich war bei dem Taz Lab. Sagt dir das was?
Ich war auch eingeladen.
Ach, wirklich?
Ich glaube, ich abgesagt wegen terminischen Sachen und so.
Ja, ich meine, das ist in Berlin und für dich ist es halt einfach von der Anfahrt her ist krass. Aber ich meine, ich brauche 10 Minuten dahin, so ungefähr. Das Taz Lab ist quasi das alljährliche Politik- und Diskussionsfestival der sehr guten, sehr linken Tageszeitung Taz, die nach ihrem Selbstverständnis eigentlich die einzig linke große deutsche Tageszeitung ist.
Junge Welt?
Ja, große.
Ja, also die, okay, got this. Ja.
Gut, also kein Shade an die Junge Welt. Junge Welt ist größtenteils wirklich wahnsinnig based, aber ist keine Massenzeitung. Ich glaube, das würden die auch nicht über sich selber
sagen.
Und sind ja auch, also müssen sich ja ganz stark über Spenden finanzieren und so weiter. Mhm. Und einfach, weil die Zielgruppe einfach nicht ganz so groß ist. Leider. Und ich meine, ich habe auch nochmal nachgeschaut, ne? Die Taz hat in ihrer Instagram-Bio stehen, eine linke, radikale Zeitung. Also nicht linksradikal, sondern links, radikal. Das steht im Instagram-Profil der Taz. Und die veranstalten jedes Jahr das TAS Lab und da sind dann ganz, ganz viele Veranstaltungen, also wirklich unfassbar viele, auf, glaube ich, 7 verschiedenen Stages. Also es ist ein bisschen so, ich meine, letzte Woche habe ich über Coachella geredet. Das ist quasi so das Politik-Coachella in Berlin-Mitte.
Ja.
Und ich war jetzt leider nicht der Headliner, weil der Headliner oder die Headliner waren so illustre, auch linke und radikale Personen wie Luise Neubauer, Ulf Poschardt, Nicolas Potter und wer war noch? Eva Illouz war da.
Mhm.
Und genau, das sind also wirklich, und Ricarda Lang natürlich, also wirklich quasi die großen linken, radikalen VordenkerInnen. Das waren die Headliner. Und ich hatte einen kleinen Spot um 10 Uhr morgens, wo ich diskutiert habe.
Ach übrigens, ich habe TazLab, ich habe gerade nochmal mich erinnert, ich war letztes Jahr angefragt und habe gesagt, weil die kein Honorar zahlen.
Also mir haben sie Honorar gezahlt.
Ah, wirklich?
Ja, aber nicht viel.
Ja.
Naja, wir machen es ja nicht fürs Geld.
Naja, weißt du, wenn du 6,5 Stunden Anfahrt hast.
Ja. Weißt du, woher das kommt, wenn ich das immer sage, so, wir machen es ja nicht fürs Geld. Kennst du das?
Nee.
Das ist aus einer der besten Jan Böhmermann-Folgen überhaupt. Und zwar da, wo sie den Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht einschleusen. Kennst du das noch?
Das haben die gemacht?
Das ist richtig lange her. Das ist schon so vielleicht 10 Jahre her.
Wirklich?
Und das ist eine der besten Aktionen im deutschen TV jemals. Und die wollten halt, um quasi diese wirklich gottlosen RTL-Sendebedingungen für die TeilnehmerInnen von solchen Reality- Dating-Formaten aufdecken.
Ja. Yeah.
Und dafür haben sie quasi einen Schauspieler oder 2 Schauspieler engagiert, die quasi Vater und Sohn spielen. Und der Sohn wird quasi bei Schwiegertochter gesucht als Kandidat eingeschleust. Ja.
Ah, crazy.
Und das waren halt also einfach 2 Schauspieler. Und dann haben die das so, hat Jan Böhmermann das so in der Sendung so gestartet und meinte so, guck mal hier, der Kandidat ist ja nett. Den haben wir auf Skype gefunden und wir skypen den jetzt mal an. Und dann haben die den so in diesem Skype-Call quasi halt gefragt, ja, warum hast du dich da angemeldet? Und er so, ja, ich habe mich nicht da angemeldet. Und dann fragen die den Vater so, warum hast du deinen Sohn da angemeldet, bei Schwiegertochter gesucht? Und der Vater so, ich habe das nicht gemacht. Und dann guckt Jan Böhmermann so in die Kamera und sagt so, wer hat Robin denn hier bei Schwiegertochter gesucht angemeldet? Ja. Das ist schon extrem geil gemacht.
Das ist gut.
Dann machen sie halt quasi so einen kompletten Behind-the-Scenes-Ding, wie sie diese Leute da halt einschleusen und so eine komplette Messi-Wohnung irgendwo im Ruhrgebiet anmieten, damit das alles legit wirkt und so weiter. Ach, und die bekommen einfach für 30 Drehtage, schätz mal, wie viel die beiden Kandidaten oder der Sohn halt, also Robin, das ist nicht sein echter Name, wie viel die für 30 Drehtage Schwiegertochter gesucht bekommen.
Dann kriegen die wahrscheinlich irgendwie 3.000, 4.000 Euro.
150.
Nee.
Ja.
Nee.
Aha.
Alter.
Das ist krass, oder?
150 Euro.
Mhm. Ich glaube, es waren 100. Es waren also niedrige Hunderter.
Ja, ja.
Niedrig dreistellig. Ich glaube, es waren 150.
Okay. Ja, fürs Geld macht man es nicht, gell?
Genau, und dann quasi guckt Jan Böhmermann so die Kamera und macht so, und dann ist so Cut auf den Vater und den Sohn, also diese beiden Schauspieler, die ja nicht wirklich verwandt sind. Und die beiden gucken so in die Kamera und der eine lacht so und der andere sagt so, wir machen es ja nicht fürs Geld. Und das ist so ein geiler Moment. Und seitdem quote ich das einfach ständig. Und auch das TazLab so, ne, fürs Geld machen wir es ja nicht. Und, aber zu welchem Thema warst du angefragt? Weißt du das noch?
Ich müsste nachschauen, aber kann man ja heute schnell machen.
Kann man schnell machen. Also, ich war auf jeden Fall, ich kann ja mal erzählen, zu was ich angefragt wurde.
Queere Diskurse in sozialen Medien war wohl noch als Thema nicht so ganz schnell. Fix.
So schnell hast du es gefunden. Ja, klingt auf jeden Fall wie ein Ole-Liebel-Thema.
Ja, Simon, was war denn dein Thema?
Mein Thema war, würdest du dienen? Das klingt auf jeden Fall wie ein Simon-David-Dressler-Thema. Ja, und auch, also allein schon, ich war einfach Fan von Anfang an von der Panel-Besetzung. Ja, es war, außer mir war auf dem Panel Annabel Günther, das ist eine Reservistin in der Marine, glaube ich.
Ja.
Mit der habe ich schon mal diskutiert, und zwar bei dieser ARD-Twitch-Sendung, mit der ich mit Roderich Kiesewetter im Studio war. Und dann wurde sie auch zugeschaltet und da hatten wir schon mal kurz diskutiert, aber da war sie halt nur so 10 Minuten zugeschaltet. Und dann mit Leocadie Reimers. Leocadie Reimers kennen vielleicht einige ZuhörerInnen aus der Markus-Lanz-Sendung mit Ole Nymon von vor ein paar Wochen, die auch Reservistin ist, und zwar im Heer. und für eine Drohnenfirma arbeitet, nämlich Arx Robotics, die keine Kampfdrohnen herstellt, aber so Drohnen, die quasi in Kriegsgebiete fahren und Verletzte abtransportieren, also verletzte Soldaten. Und dann Simon David Dresser, der auf dem Panel saß, und eine Moderatorin. Und da merkt man einfach schon, weißt du, das ist eine linke, radikale Podiumszusammensetzung, oder?
Ich finde auch schon allein das Framing des, also dieser Veranstaltung, würdest du dienen? Es ja. ist nicht, würdest du verweigern oder so, sondern würdest du dienen.
Ja, und dann einfach, würdest du dienen, 2 gegen 1, 2 Leute, die de facto dienen, für die das kein Konjunktiv ist. Also das ist schon wirklich, ich will also
eigentlich
wirklich,
hätte die Veranstaltung auch heißen können, Simon, würdest du dienen? Das wäre inhaltlich ja. genau dasselbe gewesen.
Simon, ab wann ringst du? Ab wann würdest du endlich dienen? Also, abgesehen davon, bevor ich, also ich will
das vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen nochmal der Kontext. Ole Nyman war ja bei Sarah Bosetti und ja. Sarah Bosetti hatte dann, ist auch schon, keine Ahnung, 1,5 Jahre her, immer so eindringlich gefragt, wann ringst du? Also mit dieser Frage, ob mit der, Ole Nyman ja. dienen würde oder nicht.
Genau.
Und dann wurde halt so versucht, ihn da ja fast schon psychologisch unter Druck zu setzen, ein fiktives Szenario zu entwerfen, und zwar in allen Genauigkeiten, ab wann er jetzt
genau.
wirklich gegen den Russen
also quasi,
die Waffe in die Hand nehmen würde.
Genau, wenn quasi deine Freundin im Park vergewaltigt wird, wenn deine Kinder vom Russen gefressen werden, wenn fremde Kinder gefressen werden. Also ne, ab wann ringst du? Und so ganz ging es bei mir jetzt nicht in die Richtung.
Ja.
Und ich will hier auch nicht quasi mich im Nachhinein wieder über eine Panel-Zusammensetzung beschweren, weil honestly, ich kenne es nicht anders. Also
ja.
außer bei irgendwelchen quasi dezidiert linken Gruppierungen, wo man halt konstruktiv darüber diskutiert, wie kann man mit dem Thema Militarisierung irgendwie umgehen, aus einer linken Perspektive. Ich habe ja noch nie eine andere Podiums- oder Talkshow-Zusammensetzung erlebt bei dem Thema. So,
ja.
Und deswegen habe ich das auch bei der Taz nicht erwartet, weil ich halt auch nicht einen Anspruch an die Taz anlege, dass sie quasi irgendwie die großen linken Diskurse weiterentwickelt und was auch immer. Und honestly, ich glaube, die Leute, die bei der Taz arbeiten und vor allem das Taz-Lab kuratieren will, das macht Jan Feddersen.
Ach, jeder, du Heilige.
Jeder, der sich mit der Taz und der deutschen Kultur- und Medienlandschaft ein bisschen auskennt, der wird daraus seine Schlüsse dann ziehen können, wie sowas ausgestaltet ist. Von daher habe ich auch gar nichts anderes erwartet.
Also wenn Jan Feddersen über Transpersonen redet, raste ich auch komplett aus.
Ja, ja.
Also wir haben da beide, glaube ich, unsere Themen, wo wir Jan Feddersen aufs Dach steigen würden für.
Ja, man darf ihn auf jeden Fall auch nicht, glaube ich, über Thema Gaza fragen oder so. Naja, wenn man sein Seelenheil behalten möchte.
Definitiv nicht.
Und ja, dann saßen wir da und wir waren in der Maske und dann war auch Nicolas Potter in der Maske mit mir.
Ach,
und, ja, ja, und das war also auch eine ganz tolle Begegnung. Später habe ich dann noch gesehen.
Also, wir müssen kurz kontextualisieren, wenn wir uns mit Namen um uns werfen. Also Nicolas
okay,
Potter
ja.
gehört zu den Personen, die jetzt jüngst wieder mit, ja, ich würde sagen, anti-linken Büchern auf Bestsellerlisten gelandet sind. Also da war ja News
ja.
mit Deutschland links, nee, links nee, Deutsch.
Links Deutsch, Deutsch links, genau.
Deutsch links, da hatten wir auch schon drüber kurz gesprochen. Und Nicolas Potter hat über die sogenannte autoritäre Linke gesprochen, aus einer Perspektive, die ich als mit vorsichtigen Worten autoritär links bezeichnen würde, fand ich auch spannend, um halt einfach allen anderen Gruppierungen vorzuwerfen, dass sie autoritär sind, vor allem in der pro-palästinensischen.
Mhm.
Das ist so ein bisschen jetzt seine Trademark, durch die Republik zu ziehen und zu
ja.
sagen, dass pro-Pali-Leute eigentlich alle autoritär sind.
Ja, er war auf jeden Fall mit Personenschützer auf dem Taz-Lab unterwegs.
Ah, wirklich?
Ja, das fand ich auch spannend. Und mein guter, lieber Freund Hanni Balekta, der hat sich ein T-Shirt anfertigen lassen, weil der ist auch aufgetreten auf dem Taz Lab. Und er hat sich ein T-Shirt drucken lassen, wo einfach nur draufsteht, autoritärer Linker.
Das ist einfach
so unfassbar lustig.
Hannibal Lecter / Raphael ist auch einfach
der lustigste Mensch auf der Welt.
Person.
Er war gestern auch auf dem Community-Treffen, weil er ist ja aus München.
Ja.
Es war wirklich,
das ist ja wirklich, das ist ja saulustig.
War
der mit
geil.
Potter zusammen auf einem...
Nein, aber ja, jedes Mal, wenn Potter vorbeigelaufen ist, hat er so sein Pulli ein bisschen aufgemacht.
ich meine, Raphael hatte auch diese Aktion, dass er irgendwie diese URL-Leg-Eier gekauft hat
ja. Ja.
oder gemietet hat und die dann auf die Webseite von Friedrich
ja.
Merz umgeleitet hat. Also
ja.
ein Gespür für ganz gute Aktionen.
Ja, und wir haben ja auch die abwesenheitmelden.de Website gemacht, wo man quasi jeden Schritt, den man eigentlich macht, der Bundeswehr melden kann.
Mhm.
Falls man halt quasi mal in den Supermarkt geht, eine halbe Stunde einkaufen, dass die Bundeswehr das weiß. Also, dass die Bundeswehr das auch genehmigen kann, dass man eben nicht nur die 3-monatigen Auslandsaufenthalte meldet, ja, sondern auch sagt, gut, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde nicht zu Hause, ich bin dann mal im Supermarkt. Und da hat,
ja,
aber
Raphael
ein geniales Tool gebastelt, haben wir auch ein Video drüber gemacht. Abwesenheit-melden.de.
Hey, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das ist super.
Das ist richtig, richtig lustig. Also wirklich.
Obwohl ja unser Verteidigungsminister Daddy Pistorius gemeint hat, dass derzeit
das, ja,
keine Sache ist.
Alles
also
kein Problem.
Vielleicht ist diese Website derzeit noch kein Problem.
Und aber da, weißt du, wir leben ja auch in einer Zeit, wo ein Verteidigungsminister einfach sagen kann, derzeit findet keine Ausreisesperre statt. Und das ist auch einfach immer noch der perfekte Moment, wo man so Panels machen kann, wo man einfach zwei Angehörige der Bundeswehr hinsetzt und einen Typen, der Krieg nicht so geil findet, und dann fragt, würdest du dienen? Fragezeichen.
Würdest du derzeit dienen?
Naja, und du kannst, also ich hatte auch ein bisschen, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass, ich sag mal so, die meisten kritischen Nachfragen von der Moderatorin erhalte. Und ja, ich will jetzt vielleicht noch so ein bisschen von diesem Panel erzählen, aber davor will ich nochmal sagen, also ich hatte wirklich einen fantastischen Tag vorgestern.
Mhm.
Da war das, also wir nehmen am Montag auf, das war am Samstag. Und es war herrliches Wetter. Die Taz liegt ja mit ihren Redaktionsräumen so in Berlin-Mitte, in der Nähe von Checkpoint Charlie. Und da ist so ein kleiner Park direkt davor, vor dem Gebäude. Warst du da schon mal?
Ja, ich weiß wo.
Und da ist so ein Park und da ist eine Wiese und dann, weil ich ja morgens den Auftritt hatte, hatte ich dann den ganzen Nachmittag, um da einfach zu liegen und zu lesen und war mit ein paar Freunden da und dann sind ein paar gegangen, dann kamen neue Leute und ich habe ein bisschen Sonnenbrand bekommen. Es war wirklich phänomenal von vorne bis hinten. Ich hatte einen tollen Tag. Es gab lecker Essen, es gab vegane Bratwürste. Ich habe die Leute vom Don't Read Theory Podcast getroffen. Die eine Person, Aishigül, hat mich angesprochen und dann haben wir kurz gequatscht. Das war auch ein sehr interessantes Erlebnis. Und dann,
also das waren das war der Podcast, der auch schon uns ordentlich aufgefunden hat.
Ja, also die haben auf jeden Fall schon mal quasi Ole Liebel thematisiert.
An der einen oder anderen Stelle kritisch
an der
erwähnt.
An der einen oder anderen Stelle positiv, konstruktiv erwähnt. Nein, wir wollen ja nicht über andere Podcasts irgendwie herziehen. Naja, und dann bin ich nachmittags irgendwann wieder nach Hause und ich hatte wirklich einen phänomenalen Tag. Und ich hatte auch Spaß beim Panel, weil ich hatte mein BlackRock-T-Shirt an, also quasi BlackRock und Palantir groß draufsteht. Und das war, glaube ich, auch das richtige Outfit. Wir waren dann auf dem Panel in einem Raum, der war gar nicht so groß. Und dann, als das Panel angefangen hat, war der so dreiviertel voll, würde ich sagen. Und dann nach 5 Minuten kamen nochmal genauso viele, wie schon im Raum waren, kamen rein. Und dann war es auf einmal sehr voll und sehr warm und auch ein bisschen stickig. Und dann meinte so einer, ja, draußen stehen nochmal dreimal so viele, wo ich mich auch frage, okay, gut, dann hätte man auch einen größeren Raum nehmen können. Aber dann haben wir da angefangen zu diskutieren und ja, der Verlauf war eigentlich wie immer. Also ich habe so gesagt, ja, ich würde halt quasi so trennen zwischen einfach, ne, den Interessen vom Staat und den Interessen der Bürger. Und deshalb finde ich auch die Schulstreiks gegen die Wehrpflicht eigentlich ziemlich fantastisch, weil das halt Schüler oder größtenteils SchülerInnen sind, die genau diesen komplett banalen Unterschied genauso treffen und die das verstanden haben, dass es dieses große nationale Wir halt einfach, dass es ziemlich großer Schmarrn ist, um mal hier im regionalen Dialekt zu bleiben. Und deshalb finde ich das super. Und dann ging es halt los quasi, ne, mit hybrider Kriegsführung. Also dann hat Leo Kadi Reimers auch, ne, von der hybriden Kriegsführung geredet, wo auch mal gesagt wird, ja, irgendwelche Drohnenüberflüge über irgendwelche Flughäfen, wo dann komischerweise auch im Nachhinein ganz oft irgendwie festgestellt wird, ach so, das war irgendwie gar nicht jetzt von Russland, sondern das waren irgendwelche Hobby-Drohnen, Leute, die da irgendwie ihre Drohnen steigen lassen und so, aber man hat primär erstmal dann vermeldet, oh ja, quasi Russland greift uns an mit Drohnenüberflügen über Flughafen. Und da wird dann ja auch immer so getan, als wäre das irgendwie so ein einzigartiges Charakteristikum vom russischen Staat, dass er Einfluss auf konkurrierende Staaten versucht auszuüben und da irgendwie von quasi Sachen wie gesellschaftlicher Spaltung oder infrastruktureller Störung profitiert. Also das macht wirklich jeder Nationalstaat, der was auf sich hält, der versucht, eine Großmacht zu werden oder zu bleiben. Jeder einzelne Staat, der diesen Anspruch an sich selber hat, versucht, diesen Einfluss auf andere Staaten auszuüben. Also so zu tun, als wäre das irgendeine Einzigartigkeit vom russischen Staat, ist wirklich also einfach Peak an Realitätsverleugnung, aber gut. Und dann ging es halt quasi darum, brauchen wir die Wehrpflicht. Und es war dann schon auch relativ deutlich, dass quasi Leocadie Reimers und auch Annabel Günther jetzt nicht per se was gegen die Wehrpflicht haben, sondern die sagen halt, ne, die geopolitische Lage hat sich geändert und Deutschland muss sich verteidigen können. Und wenn die Leute das nicht freiwillig machen, dann muss quasi, klar, dann muss sich irgendwas verändern und so. Und dann wird man immer sehr unkonkret, aber die Richtung ist schon relativ klar, die dann auch in der Diskussion irgendwie eingeschlagen wurde. Und dann ist mir so mal wieder aufgefallen, was eigentlich das Grundproblem von diesen ganzen Diskussionen ist. Nämlich, man wird sich überhaupt nicht einig, was eigentlich das Sorgeobjekt ist. Weil Leocadie Reimers hat mich dann mehrmals gefragt, ja, was ist denn deine konstruktive Lösung, wenn du die Wehrpflicht ablehnst? Was ist denn dein Gegenvorschlag? Ich meinte dann halt so, ich möchte gar keinen konstruktiven Gegenvorschlag liefern. Also ich möchte mich nicht daran beteiligen, wie der deutsche Staat seine militärische Schlagkraft gegenüber den konkurrierenden Staaten aufrüsten kann und sich quasi auch ein rechtliches Instrumentarium schafft, um seine vor allem männlichen Bürger potenziell im Krieg verheizen zu können, weil genau das ist diese Ausgangssperre oder Ausreisegenehmigungspflicht, die de facto eingeführt wurde. So, das ist der Sinn davon, dass der Staat es leichter hat, auf seine Bürger zuzugreifen. Und daran möchte ich mich nicht mit konstruktiven Vorschlägen beteiligen, weil ich einfach die Ziele von diesem Staat nicht teile. Also ich teile einfach diese Ansicht nicht, dass dieser Staat die materiellen Interessen vom Großteil seiner lohnabhängigen Bevölkerung verfolgt. So, und da möchte ich mich nicht konstruktiv dran beteiligen. Ich habe kein Interesse daran, dass man da irgendwie an der Hochrüstung sich beteiligt und an dem Erhalt. Und dann habe ich das so ungefähr gesagt. Und dann hat die Moderatorin so gemeint, ja, also ich merke, da steht ihr schon ziemlich weit auseinander. Ich denke mir so, ja, sind wir. Aber deswegen ist es so schwer, da dann daraus irgendeine konstruktive Diskussion oder überhaupt irgendeine Form von Diskussion zu ziehen, weil man sich so bei den Grundprämissen schon so weit, weil man da schon so weit auseinander ist. Also,
ja, also man könnte eigentlich ja das Panel starten, dann würde diese eine Frage gestellt, hey, wie steht ihr eigentlich zu dem gegenwärtigen Staat? Und wenn dann eine Position rauskommt, die so radikal das ablehnt wie bei dir, dann könnte man einfach sagen, vielen Dank für das Panel, dann lohnt es sich an dieser Stelle einfach nicht weiter zu diskutieren. Oder wir müssten das Thema verschieben, weil dann muss man einfach nicht über diese Form von Militarisierung sprechen, weil man einfach nicht zusammenkommt.
Ja, ich meine, das ist halt auch einfach, wir hatten 50 Minuten Zeit ungefähr und ich meine, du weißt ja selber, wie diese Diskussionen funktionieren und dann irgendwie alle paar Minuten quasi kommt halt so eine moderierende Person irgendwie dazwischen und sagt, ah ja, aber wie wär's denn jetzt hiermit? Und ah, ich sehe, okay, da gibt's Dissens, aber wie wär's denn jetzt hiermit und so weiter? Und da ist es natürlich total unmöglich, über so fundamentale Fragen zu diskutieren, wie ist dieses Gemeinwesen denn überhaupt eines, wo man sich konstruktiv an der Schützung davon beteiligen möchte? So. Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich so diese ganzen Fragen bekommen, die halt immer wieder dann auch kommen, ja, aber für was willst du denn dann kämpfen? Also was willst du eigentlich? Was sind denn deine Ziele? Und dann meinte ich halt sowas von wegen, ja, ich stelle mir ehrlich gesagt ein Gemeinwesen vor, was nicht dieses wahnsinnige Leid produziert, was man jeden Tag einfach auf der Straße sieht. Also ich war vorhin hier mit Ola frühstücken in einem Viertel von München und ich meine, München geht schon echt gut im Durchschnitt, würde ich sagen. Wir waren hier in einem Viertel, wo die Häuser nochmal eine Runde schöner aussehen. Und wir gucken da auf so eine Parkbank und das waren so drei Bänke nebeneinander. Und dann hat man da wirklich das komplette die komplette Palette von der bürgerlichen Gesellschaft gesehen. Also alles, was die bürgerliche Gesellschaft so an Schicksalen produziert. Da war dann ein Mensch, der war offensichtlich obdachlos, der ist gerade aufgewacht und war im Prinzip halbnackt und hatte nur so eine Winterjacke quasi über sich gelegt und hatte offensichtlich auch also so an den Füßen und an den Waden so, ich weiß nicht, ob das Diabetes ist, also quasi so sehr dicke Füße und so und Abschürfungen an der Haut und war auf jeden Fall jemand, der quasi wahrscheinlich Medical Attention bräuchte. Also nicht so sofort im Sinne von, der ist gerade am
Sterben. Ich habe einfach aber, dauerhafte...
So, ne? Der einfach eine Versorgung bräuchte, die er momentan anscheinend nicht bekommt. Und daneben ihm saß ein junger Typ, so in unserem Alter ungefähr, der so eine Bowl gegessen hat. Also sein Lunch war das. Und der hatte so ein Hemd an und darüber so eine Weste. Also quasi wie so diese Investmentbanker, ne? Mhm. Und so eine Patagonia Fleece-Weste oder so. Und hatte AirPods drin und Sonnenbrille und ist einfach halt, ist irgendwann aufgestanden und gegangen. Und dann auf der Bank daneben saß ein Herr, ein älterer Herr, der so einen kleinen Wagen vor sich hatte, wo er halt Pfandflaschen drin hatte. Also der sah nicht obdachlos aus, der sah aus wie so ein ganz normaler, normal situierter Typ, der aber offensichtlich seine Rente aufbessern muss, indem er Pfandflaschen sammelt. Neben ihm saß dann quasi jemand, der anscheinend was Ähnliches macht. Also sie haben sich quasi darüber unterhalten, haben so irgendwie Flaschen in der Hand gehabt. Und dann auf der Bank daneben saß so ein älterer Herr, echt so Mitte 50, der so ganz silberne Haare hatte, so ganz schicke Haare. Der hatte so einen blauen, dunkelblauen Nadelstreifenanzug an und hat was am Handy gemacht und ist dann auch irgendwann aufgestanden gegangen. Also sah nach sehr, sehr viel Geld aus. Also dem hast du das so wirklich über die Straße hinweg auch angesehen. Der schwimmt einfach in Geld. Und man hat sich so dieses Panorama der bürgerlichen Gesellschaft angeschaut und man dachte wirklich, dieses Gemeinwesen kann einfach nicht schnell genug wirklich grundlegend reformiert werden, weil das ist einfach, es ist einfach untragbar. Es ist so Wahnsinn, diese Bandbreite an menschlichem Elend und komplettem Überfluss, den man im Alltag begegnet. Man kann einfach nur wahnsinnig werden. Und ich hatte dann natürlich.
Was in der Grundschule auch nochmal verschärfter einfach
klar, klar.
Deutlich auftritt.
Und wo ich dann auf so einem Panel natürlich nicht den Raum und die Zeit habe, das auszuformulieren, wie ich mir eine sinnvoll geplante Gesellschaft vorstelle mit einer Art zu wirtschaften, die halt nicht quasi auf Profit aufbaut, sondern auf den Bedürfnissen der Menschen. Und wo eine Gesellschaft eben nicht diese Masse an Sozialfällen produziert, die einfach in der Öffentlichkeit ja einfach zugrunde gehen. Und es gibt Das ist natürlich die Sache, wo ich sage, dafür lohnt es sich zu kämpfen und deswegen mache ich ja auch meine Form von Aktivismus. Aber das ist eben so eine grundlegende Frage von, was für eine Gesellschaft stellst du dir eigentlich vor? Dass man die in so einem Rahmen von einem Panel, wo man sagt, würdest du dienen, einfach überhaupt nicht diskutieren kann und deswegen entstehen dann auch so skurrile Situationen, wo man sich denkt, okay, ihr redet einfach aneinander vorbei. Also ihr seid einfach überhaupt nicht, ihr seid nicht nur nicht auf dem gleichen Blatt, sondern nicht auf der gleichen Seite, so ihr seid einfach in komplett verschiedenen Dimensionen gerade unterwegs. Und
gab es Fragen aus dem Publikum?
Da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, was da für geniale Sachen waren.
Da zeigt sich so eine Verwirrung also, ja sehr oft dann.
Ja, ja. Und der ein älterer Typ hat auf jeden Fall gefragt, quasi wie ich denn zum Verschieben von Grenzen stehe. Und ob mir das einfach egal ist. Und ich meinte so, das ist mir komplett egal. Also darauf kommt das einfach überhaupt nicht an. Also
yeah.
Der Westen hat gesagt, oder Scholz hat zum Beispiel auch gesagt, ne, es kann nicht sein, dass hier in Europa im Jahre 2022 noch Grenzen verschoben werden. Das war einer der Gründe für die Opposition quasi zu der russischen Invasion, dass man gesagt hat, Grenzen verschieben geht nicht. Parallel dazu sind westliche Verbündete sehr gut im Grenzen verschieben. Israel ist wahnsinnig gut im Grenzen verschieben und damit hat im Westen kein Staatschef irgendein fundamentales Problem.
Und oder zumindest nicht so sehr ein Problem, dass daraus politische Konsequenzen erwachsen
genau, also,
würden.
Man das hat
wurde ja auch, schon also, gesagt, ja. Ey, das mit der Westbank nicht so cool, hört
nicht
mal
so cool
auf.
Und auch, dass im Libanon irgendwie 1 Million Leute vertrieben werden. Alles, also schwierig, 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 aber fundamental. Also
wir
so
beobachten
ein Problem,
die Lage mit großer genau, Besorgnis.
So ein grundsätzliches Problem hat damit halt einfach niemand. Zumindest niemand, der was zu melden hat. Und mein Problem ist ja nicht, dass irgendwelche Grenzen verschoben werden, sondern mein Problem ist, dass wir in einer Welt leben, in der sich diese Staaten eben dauernd quasi in der ökonomischen Konkurrenz zueinander befinden und oder in der quasi oder der globale Kapitalismus setzt diese Staaten eben dauerhaft in Konkurrenz zueinander. Daraus erwachsen dann aus diesem nationalstaatlichen Rahmen erwachsen quasi diese Kriege. Und dafür werden dann immer die Leute, die tendenziell am wenigsten haben, dafür verfüttert. So, von den Menschen, die tendenziell sehr viel haben. Und gegen diesen wahnsinnig menschenfeindlichen Rahmen habe ich was. Und im Zuge dessen werden Grenzen verschoben. Aber ich hätte auch etwas gegen diese Allgemeinsituation, wenn keine Grenzen verschoben werden würden. Also auch wenn, keine Ahnung, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, auch wenn da jetzt dauerhaft keine Grenzen verschoben werden würden, wäre das eine furchtbare Sache.
Weil ich meine, wenn man jetzt auf dem Panel sitzt und da sind halt Leute, die sollen ja auch unterschiedliche Meinungen haben. Also ja. Das ist ja doch der Sinn, dass man es eben austauscht. Wenn sie zu weit auseinander sind, fliegt es irgendwie auseinander. Das ja. ist schon klar. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich so eine klassische grüne Partei anschaut. Die Grünen sind ja nun mal eine Partei, die natürlich noch näher auch an unseren politischen Positionen dran ist, also zweifelsfrei als eine AfD beispielsweise.
Ja.
Die aber trotzdem sehr, sehr nationalistisch agieren, jetzt nicht in einem nationalistischen Sinne jetzt wie Drittes Reich mäßig, sondern nationalistisch im Sinne des deutschen Staates als Staat, dass das irgendwie als wichtigstes Interesse gilt. Würdest du sagen, dass du einen Unterschied machen kannst zwischen Leuten wie Roderich Kiesewetter oder zwischen Grünen? Hast du mal mit Grünen auf einer Bühne gesessen? Ja, gell?
Ja, ja.
Also, oder wie nah müsste die Meinung dran sein? Oder was, verstehst du, wie ich meine? Mit welchen Leuten würdest du denn gerne auf einem Panel sitzen?
Ich setz mich mit allen Leuten gerne auf ein Panel. Ich würde auch mit jemandem wie Roderich Kiesewetter reden, aber ich habe ja mit ihm geredet.
Ja, genau.
In
diesem
Twitch-Stream und so weiter, ne?
Nein, aber manchmal ist auch so eine gewisse, schon wieder so ein Panel, wo die Leute so wirklich, ja, die einen vom Mond, die anderen vom Mars, da ist doch wirklich gar keine Form von Zusammenkommen.
Ich glaube, mein Problem ist eher der veranstaltungstechnische Rahmen und auch die Moderation, dass man eben immer nur sehr wenig Zeit hat. Und dann kommt oft halt quasi irgendeine Moderatorin oder ein Moderator eben noch dazu und versucht das Thema immer so zu lenken und sagt so, ja, nach 3 Minuten müssen wir eigentlich schon wieder ein anderes Thema anschneiden. Und ich würde halt mal sagen, gut, ich hätte ja überhaupt nichts gegen eine Diskussion, wo man wirklich mal irgendwie sich über 2 Stunden oder so ohne Moderation einfach über ein Thema redet und dann auch mal nicht immer nur quasi ein Thema 3 Minuten behandelt und dann geht es zur nächsten Frage über, sondern zum Beispiel, es ging dann auch bei dem Panel zum Beispiel, also beim Tatslab ging es dann darum, dass eben Annabel Günther, also die andere Reservistin, meinte, dass sie halt quasi diese Freiheiten, die wir in Deutschland haben und sozialen Sicherungen und so weiter, die würde sie halt verteidigen. Ich meinte so, okay, gut, aber das sind ja die allerersten Sachen, die im Kriegsfall oder auch schon in der Kriegsvorbereitung abgeräumt werden. Also für diese Aufrüstung werden diese ganzen sozialen Sicherungssysteme über die nächsten Jahre langsam, aber sicher abgebaut. Die Pressefreiheit wird weiter eingeschränkt werden, wie wir am Fall Hüseyin Doğru einfach sehen. Der äußerbare Rahmen, was Meinungen angeht, wird immer enger. Und ab wann kommt denn dann der Punkt, habe ich sie dann gefragt, wo es für dich quasi zu viel ist, wo du sagst, diese Freiheiten, die du verteidigst, die werden im Zuge dieser Kriegsvorbereitung immer weiter eingeschränkt. Und dann kommt halt keine so eine richtige Antwort. Und ich würde mir halt ein Gespräch wünschen. Und deswegen hatte ich ja auch zum Beispiel bei der Fleischhauer-Sache zugesagt, weil ich da die Hoffnung hatte, in dieser Sendung, wo wirklich nur Fleischhauer und ich in einem Raum sind, dass man da wirklich mal was Grundsätzliches ausdiskutieren kann. Ich meine, wie gut es geklappt hat, haben wir ja erörtert. Aber darum geht's mir eher. Es geht mir nicht darum, um bestimmte Positionen, mit denen ich es für unfruchtbar halten würde, zu diskutieren, sondern eher, ich würde mir halt mal wünschen, dass man, wenn ich quasi irgendwas sage oder die andere Person irgendwas sagt, dass man das dann erstmal wirklich prüft und guckt, hat die Person hier gerade recht? Hat eine Person vielleicht mehr Recht als die andere? Zum Beispiel bei der Landsendung auch mit Ole Nymann, wo sie am Ende über Zwangsrekrutierungen reden. Das ist ja so ein wahnwitziger Moment, weil Ole einfach sagt, hier finden in der Ukraine 100.000-fach Zwangsrekrutierungen statt. Das kann man in allen seriösen Medien nachlesen. Und Markus Sanz sagt einfach nein. Und Ole sagt so, doch. Und Markus Sanz sagt nein.
Und Ole sagt doch.
Und das kommt diesem Moment, was ich meine, so schon relativ nah. Aber das war halt auch 1 Minute vor Sendungsende. So. Und da würde ich mir halt wünschen, sowas einfach mal wirklich ausdiskutieren, dass halt man nicht einfach nur sagen kann, nein, das sehe ich anders und dann nächstes Thema oder Sendungsende, sondern einfach mal sagen, gut, nein, ich sehe das anders, weil so und so und so, und dann kann die andere Person wieder sagen, ja, das stimmt doch aber gar nicht. Also es gibt da einfach keine Argumente dagegen. Zum Beispiel jetzt gegen die Behauptung, in der Ukraine werden 100.000-fach Leute zwangsrekrutiert. So. Und dass man dann nicht...
Da könnte man ja eigentlich sagen, Herr Lanz, Sie haben eine Redaktion, die gerade live Ihnen im Ohr sitzt. Wir können ja gerne andere Themen diskutieren und die kann einfach... Sie haben 60 Sekunden Zeit zu googeln und Sie werden in 60 Sekunden aus allen deutschen Tageszeitungen, Tagesschau, SZ, Zeit, gab es überall Berichte finden von diesen Zwangsrekrutierungen und auch Abschätzungen des Ausmaßes. Also... Ja.
Und ich glaube, das ist das, was mich an diesen Debatten und Podien am meisten irritiert immer, ist, dass man halt einfach so Sachen so im Raum stehen lässt. Und dann, man hat so überhaupt gar keinen Anspruch daran zu gucken, ja, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Also was gibt es hier vielleicht irgendeine Wahrheit, auf die man
kommen
könnte?
Aber würdest du sagen, dass sich die Mitpanelistinnen bei dir auf dich vorbereitet haben? Denkst du, dass sie deine Argumente kennen?
Nein, ich glaube auch nicht, dass sie wirklich verstehen, was meine Argumente sind, weil man die einfach in so einem Rahmen auch nur sehr, sehr inadäquat rüberbringen kann. Und wenn man jemanden vor sich hat, der einfach ja in so einem nationalistischen Rahmen denkt, nämlich, dass man das eben für sich halt für okay findet, sich für den Staat im Zweifelsfall hinzugeben, dann ist es auch, glaube ich, unmöglich, diesen Menschen, die halt offensichtlich ja in so Denkmustern drin sind, zu erklären, du bist nicht dein Staat. So, weil das ist nicht ganz trivial. Und gerade wenn jemand einfach the polar opposite ist, also auf der ganz anderen Seite ist, dann braucht man einfach einen anderen Rahmen als so ein 50-minütiges Panel, um diesen Menschen zu verstehen zu geben, was man eigentlich denkt.
Ja, aber das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus möchte mit dieser Vorbereitung, weil das ist ja gerade das, was in solchen Panel-Diskussionen mir oft fehlt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich auf meine Gegenseite sehr präzise vorbereitet habe, dass ich auch wirklich die Gegenargumente genau studiert habe. Nicht, weil es darum geht, die Leute zu überzeugen, sondern wirklich, weil es darum geht, einen gemeinsamen Ground zu finden. Und wenn der nur in einem Verständnis der Differenz liegt, das ist schon wichtig. Und wenn man das auf den Punkt bringen kann, dann ist schon viel gewonnen. Aber dafür braucht es zwei Seiten.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du noch mehr Gedanken hast, die loswerden, weil das passt eigentlich gut.
Ja. Ja? Ich will nur vielleicht eine lustige Anekdote noch sagen. Raphael, also Hanni Balekta, war auch im Publikum und hat eine Frage an Leocadie Reimers gestellt und hat gefragt, wie sie oder warum sie überhaupt irgendwas zur Wehrpflicht sagt, wenn sie für ein Unternehmen arbeitet. Wenn sie monetär davon profitiert, wenn es einfach Kriegsverletzte gibt, weil sie dann mehr rettende Drohnen verkaufen. Also sie profitieren einfach davon, dass es einen weiteren Verschleiß von Soldaten gibt, von Menschenmaterial. Und dann meinte sie so, ja, sie profitiert ja monetär nicht davon. Und dann meinte Raphael so, ja, machst du das ehrenamtlich? Und dann meinte sie so, nee, sie bekommt ja halt ihr normales Gehalt. Und dann sagt er so, also profitierst du monetär davon. Also es ist wirklich ein komplett kafkaesker Austausch. Und man kann sich das Panel leider nicht im Nachhinein anschauen, weil das eben quasi gepaywalled ist. Nur für Leute, die halt ein Ticket hatten. Aber ich hoffe, ich habe so einen kleinen Eindruck hier vermitteln können. Und zum Glück gibt es auch noch andere Veranstaltungen, auf denen ich mich rumtreiben werde. Und die findet ihr alle auf meinem Instagram. Jetzt wäre ich fertig.
Und das passt deswegen sehr gut, weil ich würde auch gerne ein Gespräch nachbearbeiten, das man allerdings öffentlich hören kann. Und zwar habe ich das, wie auch schon letzte Woche angekündigt, im Deutschlandfunk geführt mit Nikolaus Blome, eben ein konservativer Journalist. Und da sind mir auch so einige Dinge nochmal deutlicher geworden, was es bedeutet, mit Konservativen zu diskutieren. Und ich finde es auch wichtig, dass das getan wird, aus verschiedenen Gründen. Also einmal natürlich, wir leben in einer Demokratie, in der freie Meinungsäußerung einfach ein Punkt ist und damit auch eine freie Meinungsbildung. Und diese Meinung kann sich nur bilden, wenn auch verschiedene Standpunkte gehört werden. Alle Menschen starten einfach politisch irgendwo, kommen irgendwie aus ihrem Elternhaus, werden auf eine bestimmte Weise sozialisiert, auf eine bestimmte Weise politisiert und die Art und Weise, wie das passiert, ist halt über öffentliche Medien, wie Radio, Bücher, Podcasts, Interviews, Paneldiskussionen. Und ich finde es auch wichtig, sich immer und immer wieder mit Konservativen oder Rechten auch öffentlich zusammenzusetzen, weil das auch ein Vorbild sein kann für private Diskussionen. Ich finde, bei privaten Diskussionen hat man natürlich immer noch diese persönliche Ebene, wo man auf eine ganz andere Weise auch nochmal emotionale Unzufriedenheiten, Ohnmachtsgefühle, Verletzungen, Ansprüche und so adressieren kann, was natürlich jetzt auf einer Paneldiskussion, wo wir erstmal nur gewisse Charaktermasken aufhaben, also aufgrund unserer Position. Also ich bin ja nicht als Ole Liebel, als Mensch mit ja tiefer gehen biografischen Gewordenheiten und so weiter, sondern ich bin da erstmal nur als Ole Liebel eine Person, die also bestimmte feministische Anliegen vertritt und sonst nichts. Und Blom ja auch. Also ich kenne seine familiäre Situation nicht und oder seinen politischen Werdegang und es interessiert mich auch einfach nicht.
Ja.
So. Aber gut, es passiert uns auf jeden Fall oft, dass wir in Situationen geraten, also gerade in einem familiären oder freundschaftlichen Umfeld, wo Leute mit anderen politischen Meinungen sind und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Deswegen kann das auch so eine Art Lehrstück sein, wie man persönliche Gespräche auch führen kann, solche Streitgespräche. Deswegen finde ich das schon wichtig. Ja. Mir ist aber aufgefallen, gerade in Diskussionen mit konservativeren Parts, dass es da immer wieder zu ähnlichen rhetorischen Figuren kommt. Und vielleicht nochmal vorher, ich glaube, es gibt so gewisse Themen, wo die Leute auch gerne uneinheitlich einladen. Also im Sinne von so Wehrpflicht ist so ein Streitthema und dann muss ein Panel auch immer so maximal auseinanderstrebend besetzt werden. Ich hatte das bisher in den Gesprächen über Männlichkeit auch. Also ich habe noch nie mit einer Feministin zusammengesessen. Also als organisiertes Panel, jetzt nicht als irgendwie, wo ich interviewt werde in einem feministischen Podcast oder sowas.
Ja.
Und wir gemeinsam mit einer sehr ähnlichen Haltung versuchen, in eine Tiefe zu gehen. Sondern ich werde dann immer mit Leuten zusammengesetzt, die nicht meine Meinung haben. Und dann kratzt man de facto ein bisschen an der Oberfläche. Und ich glaube, man kratzt eben auch viel an der Oberfläche, gerade mit Konservativen. Ja, weil die sich so schlecht vorbereiten. Ich weiß auch nicht, also ich kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber also natürlich geht es bei einer Paneldiskussion nicht darum, Leute zu überzeugen. Ich kann Nikolaus Blome in dieser Weltsicht in 25 Minuten live im Deutschlandfunk, kann ich ihn nicht überzeugen. Überzeugung hat eher immer damit zu tun, dass Leute sich auch eine Blöße geben, dass sie sich verletzlich machen, dass sie sich angreifbar machen. Das in so einer, sowohl in so einer kurzen Zeit als auch in der Öffentlichkeit, das funktioniert einfach nicht. Deswegen geht es immer um die Zuschauerschaft, die wir bespielen, wo es eben darum geht, dieser Zuschauerschaft bei ihrer Meinungsbildung irgendwie zu helfen, ein Für und Wider zu zeigen, ein Vorbild zu sein für Streit und Widerspruch, die Argumente, die wir haben, eben vorzustellen, damit sie die Leute auch das dann, also vielleicht auch im privaten Umfeld dann irgendwie hinkriegen so. Aber verdammt nochmal, warum ist es denn so unfassbar, dass es immer wieder dasselbe Bild ist, dass konservative Menschen, ich sag mal, unsere Argumente so wahnsinnig schlecht kennen? Und ich weiß nicht, ob das so eine Bequemlichkeit ist, dass sie einfach die Mehrheitsmeinung auf ihrer Seite haben. Also ich meine, wenn fast 2/3 der wahlbefähigten deutschen Union oder AfD wählen, ja gut, dann hast du halt natürlich einfach die Macht im Nacken. Und dann bist du noch irgendwie wie bei Nikolaus Blome einfach ein super erfahrener Medienmann, gibt ständig irgendwelche Interviews so und wirst nach deiner Meinung gefragt. Ich weiß das auch nicht. Also hast du das Gefühl, dass du dich mehr vorbereitest als die Gegenseite?
Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall besser die Argumente der Gegenseite verstehe als andersrum. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich uns eine gewisse Flexibilität im Denken attestieren würde, nämlich dass man auch eben sich vielleicht mal in die Schuhe der anderen Personen hineinversetzt und sagt, okay, was will die eigentlich, diese Person? Also was ist deren Argumentation? Und das ist, glaube ich, für Leute von der anderen Seite einfach, ist zum Beispiel für die unmöglich zu verstehen, oder oft würde ich sagen, unmöglich zu verstehen, dass es Leute gibt, die dieses nationalstaatlich-kapitalistische Gemeinwesen in seinen Grundfesten ablehnt. So.
Mhm.
Ohne dass man, keine Ahnung, aus zum Beispiel von finsteren Mächten finanziert wird. Also wie oft sehe ich auf Twitter, dass Ole Nymon oder ich von Russland finanziert werden?
Mhm.
Weil ich glaube, das liegt wirklich daran, dass es nicht in die Köpfe der Leute reingeht, dass man quasi an unserem tollen nationalen Gemeinwesen vielleicht nicht alles super findet und vielleicht es auch insoweit nicht super findet, dass man da durchaus quasi eine andere Form des wirtschaftlichen Zusammenlebens etablieren möchte. So. Und das geht in die Köpfe der Leute einfach nicht rein. Und sie machen sich aber auch keine Mühe, das mal nachzuvollziehen, okay, was will denn die andere Person? Da geht es nicht darum, dass man der anderen Person zustimmt, aber einfach, dass man versteht, was ist in deren Position. Ich glaube, viele Konservative oder Rechte sind so wahnsinnig unflexibel in ihrem Denken und haben vielleicht auch einfach nicht die theoretische Unterfütterung. Also dieses Klischee davon, dass Linke tendenziell im Durchschnitt wahrscheinlich irgendwie mehr an Theoriebildung erfahren haben als irgendwelche Rechte, das kommt ja von irgendwo her. So. Und ich glaube, das geht halt auch damit einher, dass man einfach im Denken dann wahnsinnig unflexibel ist.
Ja, ich frage mich das manchmal, weil, also ich lese ja auch gerne durchaus Konservative. Also ich würde sagen, oder andersrum, ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele kluge Konservative. Vielleicht, also es gibt sie, also ich meine, wenn die sich wirklich auch mit sich scharf auch mit der Gegenseite und auch gut auseinandersetzen und wirklich an so einen gewissen Kern kommen, dann lese ich die auch gerne. Also ich meine zum Beispiel so Leute wie Karl Schmidt oder so, also ein ausgemachter Nazi, ist einfach verdammt klug. Oder Leute wie Arnold Gehlen oder Josef de Maistre oder Donoso Cortés oder so. Ich habe die gelesen, ich finde die wahnsinnig, also die machen richtig viel Reibung auf, aber es gibt sehr wenige von denen.
Ja.
Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also ich glaube schon, dass gerade wenn so ein Konservatismus auch so mehrheitsfähig ist oder wird, dann werden die einfach lazy as fuck. Weil die müssen einfach überhaupt nichts mehr über das hinaus fordern, als das, was halt bereits der Fall ist. Progressive Meinungen zu vertreten oder nicht mehrheitsfähige Meinungen, heißt ja auch immer ein Wagnis einzugehen.
Ja.
Also in Konservatismus ist es einfach per Definition statischer, weil er nicht in so Möglichkeiten und Horizonten denken muss, sondern nur in den bereits bestehenden Formen und Arten des Seins.
Und dazu kommt ja, würde ich sagen, auch noch, dass man von konservativer Seite halt oft in seinem Eigeninteresse argumentieren kann. Also in seinem materiellen Eigeninteresse. Also quasi zu sagen, gut, irgendwie, also wenn ich jetzt zum Beispiel, fiktives Beispiel für Arx Robotics, also eine Drohnenfirma arbeite, dann habe ich natürlich ein ganz materielles Interesse daran, quasi für die Kriegstüchtigkeit zu argumentieren. Da muss ich überhaupt nicht gegen meine materiellen Eigeninteressen gehen. Und wenn Nikolaus Blome dafür plädiert, irgendwie Steuern runter, und die Leute müssen alle mehr arbeiten und so weiter. Also natürlich kommt das ihm zugute. Da muss man ja überhaupt nicht quasi mal entgegen seinem Eigeninteresse argumentieren. Yeah. So, weißt du, wie ich meine?
Voll, voll. Und das ist zwar was einerseits es anstrengend macht, mit Konservativen zu diskutieren, weil sie in dieser Gefälligkeit sich auch einfach seltener mit der Gegenposition wirklich ganz radikal auseinandersetzen.
Ja.
Ich versuche das zu tun, also vor allem auch bei feministischen Themen und so. Ich habe mich auch wirklich viel mit so Fragen von Hypergamie beispielsweise befasst, also dieser Theorie, dass insbesondere Frauen aus biologischen Gründen dazu neigen, Männer mit einem höheren sozioökonomischen Status zu heiraten und dass Männer eher auf sexuelle Attraktivität achten und so.
Das wäre fast zu meinem Thema heute geworden. Das würde ich dich nächste Woche nochmal da fragen, weil ich habe ein paar Gedanken dazu, zu dem Thema.
Ah, gut. Gut, dann das können wir halten wir fest. Aber ich habe wirklich versucht, mich damit auseinanderzusetzen, bin in die Theorien rein, habe Statistiken gesucht, um einfach zu sehen, wo das der Fall ist und wo nicht. Und ja, es gibt wahrscheinlich biologisch begründete hypergame Tendenzen, aber die sind halt einfach mit einer wahnsinnig geringen Effektstärke. Und das weiß ich aber nur, weil ich entsprechende Studien dazu gelesen habe und mich dieser Gegenseite geöffnet habe.
Ja.
Und das ist auf der einen Seite anstrengend, mit denen zu diskutieren, aber auf der anderen Seite, finde ich zumindest, gibt es mir eine andere Möglichkeit, ein Gespräch dynamisch zu führen, weil ich habe weniger zu verlieren, wenn ich in diesem Falle Nikolaus Blome in diesem Gespräch zustimme. Ich werde dann vielleicht ein bisschen als weniger radikal wahrgenommen, vielleicht ein bisschen gemäßigter.
Ja.
Aber ich glaube, er hat wirklich eine ganz andere Haltung zu verlieren.
Eine ganz andere Fallhöhe oder wie?
Er hat eine andere Fallhöhe irgendwie. Also er kann sich weniger bewegen, weil Konservatismus einfach per Definition starrer ist.
Ja.
Und das führt aber dazu, dass er in seiner Argumentation oft gar nicht so inhaltlich wird, weil er sich nicht vorbereitet hat, nicht so inhaltlich werden kann, weil das würde auch eine radikalere Infragestellung seiner Position beinhalten. Und deswegen führt das dazu, dass insbesondere mit Konservativen oft Diskussionen so ein bisschen vibe-based sind.
Ja.
Und ich habe jetzt mir sind so ein paar rhetorische Figuren aufgefallen, die auch in diesem Gespräch rauskamen. Die mir aufgefallen sind und die ich gerne mal ein bisschen hier aufgliedern würde. Er hat nämlich so gemeint in dem Gespräch, naja, also er muss ja jetzt, also da ging es ja um Erziehung und die Frage, wie sieht das aus? Müssen wir jetzt unsere Kinder alle feministisch erziehen, feministische Bildung angedeihen lassen? Und dann meinte er braucht doch keine feministische Bildung seinen Kindern mitzugeben, weil es reicht, wenn es einfach nur eine Haltung gibt. Zum Beispiel, du sollst anständig sein, auch anständig gegenüber Frauen. So,
ja,
dann
richtig.
Muss doch gar keine feministische Bildung mehr erfolgen.
Ja.
Und dann habe ich gemeint, naja gut, also die Inhalte des Anstands, also was als anständig gilt oder was nicht, wird ja auch geformt durch politische Kämpfe, die unter anderem feministische sind. Also nur einfach zu sagen, ich bringe halt meinen Kindern Anstand bei als Tugend und fertig, ist halt so eine sehr selbstzentrierte Abwehrhaltung. Weil das ist ja verbunden mit diesem Claim, den er macht, so ich sehe kein Geschlecht. Ich sehe keine Hautfarbe, ist mir alles egal, es braucht nur bestimmte grundlegende Werte und dann löst sich das ganze Problem von alleine auf. Und ich finde es deswegen selbstzentriert, weil mit dieser Haltung muss er sich nicht mehr mit den Stimmen von Frauen, von People of Color, von politisch schwarzen Menschen und so weiter auseinandersetzen. Er muss nicht ihre Forderungen studieren, er muss nicht auf ihre Argumente hören, er kann es alles beiseite wischen und sagen, brauche ich nicht, ich habe doch meine Werte und das sind doch hoffentlich alles unsere Werte.
Ja, richtig.
Also, er erkennt die Kämpfe überhaupt nicht an. Er erkennt die Personen, die diese Kämpfe führen, überhaupt nicht an. Er muss niemandem zuhören, er muss sich von niemandem rechtfertigen. So, also das ist so ein komischer, also es gibt ja diesen Begriff von Weaponizing, also in Deutschland gibt es dafür keinen richtigen Begriff, also instrumentalisieren kann man sagen, aber ich finde, Weaponizing ist nochmal in der Argumentation ein bisschen schärfer geführt, so dieses Weaponized Incompetence oder sowas, und das ist so eine Art Weaponized Universalism, also so eine Art instrumentalisierter Universalismus.
Natürlich sehr gut.
Sind Menschen an universalen Werten interessiert, aber wenn es nur dazu eingesetzt wird, diese Figur des Universalismus einzuführen, um den anderen Leuten nicht zuzuhören, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
Ich meine, es ist ja ein bisschen wie so Leute, die so sagen, ja, natürlich habe ich nichts gegen Ausländer. Kein Rassist zu sein, also wer ist denn bitte Rassist? Also
wer ist Rassist,
Klar, es gibt diese paar, irgendwie 0,01% von irgendwelchen Twitter-Neonazis, die sagen, ja, natürlich bin ich Rassist. Ich bin völkischer Rassist. So, die gibt es. Und auf Twitter findet man sie auch relativ leicht, diese Leute. Aber das ist auch in einer quasi am rechten Rand keine Mehrheitsmeinung. So.
Ja.
Und also das ist ja schon in dem Sinne, ich weiß nicht, ob das so ein full total cultural victory ist, dass man halt sagt, gut, natürlich ist Rassismus schlecht, natürlich ist Frauenhass schlecht. So, aber wie man das ausgestaltet, ist ja eine ganz andere Sache. Also ist ja wie diese Leute, die
erstens das und zweitens muss es ja erklären, warum wir in einer Gesellschaft leben, in der 99,9% sagen, Rassismus ist schlecht.
Ja.
Oder Sexismus ist schlecht. Aber trotzdem Frauen und rassifizierte Menschen durch die Bank weg immer und immer wieder von Diskriminierung berichten.
Ja.
So, und diese offensichtliche Diskrepanz, dieses Auseinanderklaffen von der einen und der anderen Realität, kannst du ja noch feststellen, wenn du den Leuten zuhörst.
Ja.
Und ja, das wäre so die erste Figur, die mir so aufgefallen ist.
Ja.
Dann war natürlich eines der Hauptargumente, und das habe ich mir auch schon, ich habe darauf gewartet, wann es kommt, diese Sache mit, der Feminismus ist zu weit gegangen. Ihr verschreckt doch die Leute mit eurer Radikalität.
Ja.
Oder manchmal ist es auch so dieses, was wir jetzt beackern, ist doch nur noch Kleinkram.
Ja.
Die großen Kämpfe sind bereits gefochten und dann hat man nur noch dieses sogenannte Tocqueville-Paradoxon, also wo es eben, was eben besagt, also Tocqueville war so ein politischer Denker, der war in den USA und hat das dann da formuliert, da eine Gleichberechtigung ja nur dann erreicht wird, wenn Leute sensibler auf Ungerechtigkeiten reagieren. Und diese Sensibilität für Ungerechtigkeiten führt ja zu einer geschärften Wahrnehmung oder auch einem verstärkten Diskurs über Ungerechtigkeiten, selbst wenn oder gerade wenn diese Ungerechtigkeiten verschwinden. Und das ist ja das Tocqueville-Paradoxon, dass eben Verbesserungen der gesellschaftlichen Umstände und auch das Aufheben von Ungleichheit nur als unzureichend wahrgenommen wird, obwohl es schon viel stärker vorangeschritten ist als in Gesellschaften, wo das nicht der Fall ist, wo aber auch nicht drüber geredet wird. So. und das ist dann gewendet auf den Feminismus, eben wir sind ja auch schon jetzt sehr weit vorangeschritten, wir sind alle hypersensibilisiert, eben so weit, dass der kleinste Pups eben aufgeblasen wird und wir tun so, als ob sich gar nichts verändert hätte. Also so. Und dann redet er in dieser Weise über den gegenwärtigen Feminismus und pathologisiert deine ganze Bewegung, obwohl du nie genau weißt, an was macht er das jetzt eigentlich fest. Also da kommt inhaltlich nichts. Er sagt einfach nur, die großen Kämpfe sind gefochten. Er sagt nicht genau, was damit gemeint ist. Er sagt, alles, was hier jetzt diskutiert wird, macht aus einer Mücke einen Elefanten und benennt es auch nicht so ganz. Es bleibt einfach nur so dieses Gefühl in der Luft, es ist irgendwie zu viel. Und ich weiß nicht, das wirst du ja wahrscheinlich auch ähnlich dann bei deinen Themen kennen, diese Form der Pathologisierung.
Naja, es ist ja, ja, ich meine, es ist ja auch so, glaube ich, eine bekannte rhetorische Figur von wegen, dass man eben so Leute hat, eben gerade also aus einem reaktionären Spektrum, die halt so sagen, this hurts your cause. Also zum Beispiel auch beim Thema Palästina und so, finde ich, konnte man das sehr oft beobachten, dass so Leute einem im Prinzip Tipps geben für, wie man die eigene Position quasi noch massentauglicher macht. Aber die Leute sind gar nicht auf der eigenen Seite. Also zum Beispiel, nee, zu sagen irgendwie from the river to the sea, das schreckt die Leute nur ab. Das geht viel zu weit und so weiter. Und das sind ja aber in den allermeisten Fällen Leute, die das Grundanliegen schon überhaupt nicht teilen.
Genau.
Also
genau.
Nikolaus Blome teilt doch dein Grundanliegen schon gar nicht. Also wenn er sagt, der Feminismus ist zu weit gegangen, ihr habt doch schon alles erreicht, dann geriert er sich ja ein bisschen so von wegen, guck mal, wir haben doch schon alles, wir sind doch schon alle gleichberechtigt, wir haben es doch, ich gebe euch nur noch mal so einen kleinen nett gemeinten Ratschlag, ja, weil ich bin ja auch auf eurer Seite, aber darauf darf man ja gar nicht reinfallen, sondern Nikolaus Blome teilt ja das Grundanliegen überhaupt nicht.
Genau, also deswegen, also ich finde es vielleicht wichtig, bei diesen Figuren, die ich jetzt vorstelle, zu sagen, also bei dieser Selbstzentrierung, weißt du, ich brauche nur Werte und sonst nichts, da könnte man reingehen und sagen, ja, aber was, also wie kommst du denn eigentlich da drauf, dass diese Werte ausreichen?
Ja.
Also wie gesagt, mit diesem Rassismus versus rassistische Erfahrungen. So, bei dieser Sache mit der Feminismus ist es zu viel, dann muss man ganz genau fragen, hey, geht es jetzt wirklich gerade darum, dass du mir wirklich eine strategische Hilfe geben möchtest und wir unsere Anliegen teilen? Oder sagst du das einfach nur, damit dieses Anliegen gar nicht mehr hervorgebracht werden kann? Und das sind zwei grundverschiedene Dinge. Also wenn Leute wirklich ernsthaft dabei oder daran interessiert sind, einen gemeinsamen politischen Kurs irgendwie mehrheitsfähig zu machen und dann sagen, ey, in dieser Kommunikation kommt ihr nicht weiter. So ein bisschen so klimaklebermäßig. Also da muss man sich einfach irgendwann eingestehen, so sehr ich das Anliegen teile, dass wir mit aller Kraft gegen Klimawandel immer wieder auf die Straße gehen müssen und Proteste zeigen müssen, weil es einfach nichts verändert. In diesem Punkt der politischen Kommunikation ist die Sache gescheitert. Also Klimakleben, also sich auf die Straße kleben und so, das hat die Leute in allergrößten Massen überhaupt nicht erreicht. Gar nicht.
Ja.
Und da muss man irgendwann einfach auch sagen, aus strategischen Gründen, das geht so nicht. Aber ich würde halt nicht sagen, so Bild-Zeitung-mäßig, das geht so nicht.
Ja.
Diese Art zu argumentieren, der Feminismus ist zu weit gegangen, ist oft auch verbunden mit so einem biografischen Einwand, wo dann gesagt wird, ah, du weißt ja gar nicht, wie es damals war.
Mhm.
Also wo eben der Feminismus wirklich noch Anliegen hatte. Und das ist nicht ganz deckungsgleich, das Argument, weil da nochmal was dazukommt, was über ein bloßes inhaltliches Argument hinausgeht, sondern da wird ein Altersgefälle markiert. Wo er als älterer, erfahrenerer Mann mir als jüngerer aktivistischen Person etwas sagen will oder sagen muss. Und damit spielt er ja eigentlich seine Vergangenheit gegen meine Gegenwart aus. Und das ist auch was, wie ich finde, was man so nicht stehen lassen kann. Da muss man aber auch das Argument so ein bisschen verschieben. Das habe ich jetzt in dem Gespräch mit Blome nicht so richtig greifen können. Aber ich finde, da muss auch nochmal der Punkt kommen, dass natürlich jede Generation ihre eigenen politischen Kämpfe auch für ihre eigene Generation neu erzählt und neu erwirkt und so. Natürlich gab es auch früher schon eine Antikriegsbewegung und eine Friedensbewegung und natürlich wurden auch früher schon theoretische Schriften verfasst und viele Argumente, die du heute hervorbringst, sind ja nicht unbedingt neu. Aber ich finde es trotzdem immer wieder wichtig. Und genauso wie bei mir. Also ich meine, wenn ich feministische Theorien vorstelle, das ist ja keine Neuerfindung oder so etwas. Ich interpretiere manche Sachen nuanciert anders, aber vieles von dem, was ich sage, ist bereits vor 20, 30, 40, 50, 100 Jahren gesagt worden. Und trotzdem ist es immer wieder wichtig, dass ich für, sag ich mal, meine Generation, die meistens so plus minus 10 Jahre ist, versuche, eine Stimme zu sein.
Ja.
Das ist ein bisschen redundant, aber muss halt irgendwie sein.
So. Ja.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass er nicht nur sagt, so der Feminismus ist too much oder heute too much und früher bei mir war es alles anders, sondern es gibt auch nochmal so einen Punkt, wo er uns als FeministInnen anspricht und sagt, ihr seid too much. So. Das ruft natürlich dieses Bild der verbitterten Feministin irgendwie wach, die nur männerhassend irgendwie rumschreit und so, also total hysterisch eben ist. Da bin ich natürlich als politisch-männliche Person in einem privilegierten Status, weil diese Karte kann Blume so nicht ohne weiteres gegen mich ausspielen. Aber ich habe richtig gemerkt und auch an diesem Habitus, den er so an den Tag legt, diese Art und Weise, sich zu präsentieren. Da kam auch eine Mail direkt im Anschluss an das Gespräch von einem älteren Herrn, der sich darüber echauffiert hat, dass ich so schnell und aufgeregt wäre und die ganze Zeit Silben verschlucken würde. Ja, okay, fair point. Aber das Blume wäre die ganze Zeit ruhig und besonnen. Und diese Besonnenheit, diese ganz typische konservative Besonnenheit, auch bürgerliche Besonnenheit, ist ja etwas, was, wie ich finde, ganz schnell umschlägt in so eine bürgerliche Kälte oder in sowas, in so diesen männlichen Gestus auf, also widerstrebende Stimmen so ein bisschen unsichtbar zu halten, als irgendwie kleinlich festzustellen oder als hysterisch eben zu markieren. Das ist so, das gibt mir so ein bisschen dieses, it's embarrassing to care too much. Weißt du, ich meine?
Ja, voll.
Wenn du zu involviert bist, dann kannst du nicht mehr rational sein. Wenn du zu involviert bist, dann bist du irgendwie verkrampft und willst zu viel. Und er legt sich einfach so zurück und ist einfach, kann ganz entspannt sein. Und dann kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass bei Konservativen dieses sich zurücklehnen und einfach sagen, hey, ist doch alles okay. Das funktioniert viel besser als bei progressiven Stimmen, die auf eine Veränderung aus sind.
Ja.
Das erinnert mich an
Parasite, wo auch gegen Ende quasi die Tochter von der reichen Familie und der Sohn aus der armen Familie so im quasi oberen Stockwerk von diesem Haus stehen und in den Garten hinabschauen, wo quasi diese reiche Familie so eine Gartenparty vorbereitet. Und der Sohn guckt auf diese Leute, die da so rumlaufen und irgendwie diese Party halt vorbereiten oder diesen Kindergeburtstag, glaube ich. Und dann sagt so, guck dir diese Leute doch an, die sind so gelassen und die haben so eine inhärente Gelassenheit. Und da geht es halt darum, dass quasi diese Oberschicht, also diese wirklich reiche Familie, einfach, die muss sich nicht sorgen, genauso wenig wie Nikolaus Blome sich über irgendwas Sorgen machen muss. Also, ich sag mal so, ne, der hat all seine Schäfchen ganz, ganz weit im Trockenen, finanziell gesehen.
Ja.
Und das ist ein alternder Mann mit, ich glaube, irgendwie grauen Haaren. Also, über was soll der sich denn, natürlich wird der sich über Sachen Sorgen machen und Gedanken machen und keine Ahnung was, ne? Gar keine Frage. Aber rein materiell gesehen und auch so gesellschaftlich von seinem Status als Person ist wirklich alles Paletti. Da ist alles so Paletti, wie es nur Paletti sein kann. Natürlich kannst du dann gelassen sein. Genauso wie diese Leute in Parasite halt einfach durch diesen Garten schlendern können mit ihren Leinenklamotten und der Sohn aus dieser armen Familie sagt halt, so werde ich nie sein. Selbst wenn ich und die Tochter aus der reichen Familie, selbst wenn wir heiraten und ich Teil von dieser Familie werde, werde ich nie so sein, weil ich das nicht ansozialisiert bekommen habe und weil ich diese Gelassenheit, diese fundamentale materielle Gelassenheit einfach nicht habe.
Ja. Aber das ist trotzdem, also da würde ich trotzdem sagen, wenn man dieses Spiel es schafft mitzuspielen, wie gesagt, aus einer politisch-männlichen Person kann ich das auch nochmal anders machen, dann ist aber der Gewinn unfassbar viel höher. Ich erinnere mich an eine Talkshow aus, ich glaube, das war so in die 60er Jahre, wo ein konservativer Senator in den USA eben mit einem schwarzen Footballstar zusammensitzt. Ich glaube, ich muss nochmal die Namen rausfinden, kann ich mal in die Shownotes oder so packen. Und ich meine, dieser Senator ist basically noch für Rassentrennung. Ganz offen.
Ja.
In der Öffentlichkeit. Und dann sitzt da einfach eben dieser schwarze Profisportler und bleibt unfassbar ruhig. Also man merkt schon an, da ist so ein bisschen latent, ist auf jeden Fall, da ist Druck, aber er bleibt einfach ruhig. Und sie sind beide gleich ruhig, aber bei dem schwarzen Sportler merkst du einfach krass. Also das ist einfach die Props, die er sozusagen dafür bekommt, genauso zu sein wie der Konservative, sind unfassbar viel höher. Also die Leute sind beeindruckt von dieser Persönlichkeit. Die sind auf eine andere Weise beeindruckt. Das heißt, wenn sich Leute das leisten können und wenn sie es psychisch auf die Kette kriegen und wenn sie vielleicht auch in der politischen Position sind, sich diese Ruhe zu erlauben, dann kann ich fast nur sagen, dann versucht es mal. Also ich glaube, der Gewinn ist wirklich ungleich viel höher.
Ja.
Und mir war es wichtig, also ich habe jetzt diese vier Figuren, ich würde sie nochmal kurz wiederholen, einfach nur mal, um so ein Recap zu haben, nochmal zu sehen, um zu meinem Fazit zu kommen. Also es gibt diese Figur der Selbstzentrierung, ich brauche nur meine Werte, da findet eine Abgrenzung von Inhalten statt. Man blockiert Inhalte. Dann gibt es diese Biografisierung, so, ja, ich habe das alles schon erlebt und ihr jüngeren Generationen. Das ist eine Abgrenzung von mir als Sprecherin. Dann gibt es diesen Moment der Pathologisierung, also dass man sagt, der Feminismus, das ist alles zu viel. Das ist eine Abwertung des Inhalts, nicht eine Abgrenzung, also bei dieser Selbstzentrierung, sondern das ist eine Abwertung. Oder eben eine Hysterisierung, ne, die verrückten FeministInnen, das ist eine Abwertung des Sprechers.
Ja.
Das heißt, wir haben diese vier Figuren, Abgrenzung und Abwertung von jeweils Inhalt und Sprecherin, die sich in diesem Raum mit Konservativen, wenn man mit ihnen diskutiert, immer wieder zeigen. Und ich habe mich halt gefragt, wie kann man da reingehen? Wie kann man dieses Spiel aus Abgrenzung und Abwertung irgendwie durchbrechen? Und ich glaube, dass es hier ganz wichtig ist, also sich erstens gut vorzubereiten. Also und ich meine, ich habe mich viel mehr vorbereitet auf dieses Interview und viel mehr Gedanken gemacht als Nikolaus Blome. Ich bezweifle, dass er eine Stunde einen Podcast darüber machen könnte, wie es sich angefühlt hat, mit Ole Liebl im Deutschlandfunk zu diskutieren.
Ja.
Ein bisschen witzig. Und abgesehen von den inhaltlichen Punkten, glaube ich wirklich, dass formal gesehen es ganz wichtig ist, Erwartungen, die andere Person an einen stellt, sowohl zu erfüllen als auch zu brechen und sich so ein bisschen ungreifbar zu machen. Also ich möchte, dass Blome nicht überzeugt aus dem Gespräch gegangen ist, sondern hoffentlich im besten Falle verwirrt.
Ja, das ist gut.
So. Das ist beispielsweise inhaltlich passiert. Also ich habe inhaltlich zugestimmt, beispielsweise an einem Moment, wo er es, glaube ich, nicht erwartet hätte. Da wurde er gefragt nach männlichen Vorbildern. Und er hat dann so ein bisschen rumlaviert und ja, und keine Ahnung, da kommen wieder seine Werte, sein Wertepunkt, er zählt mehr die Werte und so. Und ich bin dann ihm beigesprungen und habe gesagt, ja, ich finde diese Frage auch zu personalisiert, zu individualisiert, das interessiert mich nicht, die Frage nach Vorbildern. Und da war er echt überrascht, dass ich ihm da so aktiv beispringe. Und dann andererseits habe ich aber inhaltlich total überzogen, als ich dann gefragt wurde, ja, ist der Feminismus, verschreckt er nicht die Männer? Und ich habe halt gesagt, ja, ich hoffe, er verschreckt die Männer. Also auch da wieder, ich glaube, diesen Satz hat er so nicht von mir erwartet.
Ja.
Er hätte eher erwartet, dass ich sage, ja, so schlimm ist es doch nicht und wir meinen es doch nur so und so. Ja.
Ja.
Und ich habe diese Herausforderung oder angenommen und sogar noch übersteigert zurückgespielt.
So. Ja.
Dass wir jetzt so eine inhaltliche Form von Erwartungen erfüllen und brechen. Aber das geht auch formal. Also auf einer formalen Weise bin ich ihm sehr freundlich und sehr höflich begegnet. Ich habe noch ein bisschen Witze gemacht, ein bisschen gelacht. Das ist natürlich im Anbetracht der ernsten Themen, die wir da verhandeln, mag das unangemessen erscheinen. Aber auf der anderen Seite erlaubt es mir dann auch, auf eine hoffentlich sympathische Weise, ihn dann auch anzugreifen. Also wo er dann irgendwie dann wieder so ein bisschen herumrelativiert hat, sag ich jetzt mal. Und ich einfach so, also hat Feminismus jetzt fertig oder wie? Also können wir das jetzt einfach abhaken? Also ich war dann plötzlich habe ich in eine ganz andere Härte geschaltet. Und ohne, dass das Gespräch gekippt ist. Und ich glaube, das sind Punkte, mit denen wir uns mehr auseinandersetzen müssen in diesen Strategien, wenn wir mit Konservativen sprechen. Um so ein bisschen ihre Erwartungshaltungen dadurch zu verwirren, indem wir sie manchmal erfüllen und manchmal brechen. Und das ist so ein bisschen mein Schlussplädoyer. Ja. Also ein Hoch auf die Verwirrung.
Ein Hoch auf die Verwirrung, und man muss ja auch manchmal quasi, um seine Aufrichtigkeit als Demokrat aufrechtzuerhalten, muss man Leute wie Nikolaus Blome manchmal einfach verwirren.
Ja, das ist ein bisschen manipulativ, ich gebe es ja ganz offen zu, aber nun gut, so sind halt die Dinge.
Wir können sie nicht ändern, aber wir arbeiten dran.
In diesem Sinne, Simon.
In diesem Sinne.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Katzen-Ole.
Dankeschön. Und mit Arthur Weigand.
Ja.
Das wird toll.
Viel Freude.
Juhu.
Bis dann. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Tschüss.
Adieu.